Happy Shooting, Folge 349.
Mietzen.
Die heutige Sendung.
Folge.
Was jetzt?
Folge. Die heutige Sendung.
Was jetzt? Folge?
Wir nehmen Folge.
Wollen wir Folge nehmen?
Wir nehmen Folge.
Die heutige Folge wird euch präsentiert von Enjoy Your Camera.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Also ein bisschen geübt hätte, ne?
Ja,
klasse. Ja, wir sind's.
Die können das besser als wir.
Wir sind's wieder.
Ja, wir sind's. Der Chris und der Boris.
Genau, also ich der Chris, du der Boris.
Und ganz viele andere. Macht mal Lärm! Macht mal Lärm!
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
So ein bisschen müde, aber das liegt auch dran, dass wir jetzt am Ende vom ersten Tag
des
Workshops sind. Wir sind jetzt in Folge Happy Shooting 349.
Oder wie ich gerne sage, 349.
Wegen mir ist mir egal. Ich musste nachfragen, weil ich vergesse das immer. Ne? Aber wir haben ja hier lauter Leute mit Google und so.
Ja, eine Bitte noch an
oder
alle.
Oder mit Podcatchern.
Handy auf Flugmodus schalten, Leute.
Oh, stimmt.
Sonst kriegen wir wieder Beschwerden.
Macht das mal, weil sonst kommt nachher so dick, wie jetzt zum Beispiel. Ne?
Ja.
Ich vermute das. Das Aufnahmegerät ist. Das geht jetzt nicht darum, dass es nicht klingelt, sondern es geht darum, dass hier die Einstrahlungen von dem Funk.
Genau.
Das Gerät ist ein bisschen empfindlich. Also 349. Es ist der 22.03.2014.
Mhm.
Und wir befinden uns in den heiligen Hallen des Spielzeugladens. Des liebevoll so bezeichneten Spielzeugladens. Das ist in der Stephanusstraße 23 in Hannover. Und hier, ja, sind Strappen und Lichter und
Stative, darf ich noch hinzufügen.
Stative, Boris muss natürlich Stative sagen. Wir haben hier.
Ich habe auch schon wieder ein interessantes Stativ gesehen.
Kamerakäfige und Blitzauslöser und Studioecke und Schirme und Karten.
Holster
und
wurden auch schon getestet.
Holster wurden getestet und so weiter. Also hier ist irgendwie Zeug, ne? Für Fotografen.
Ja, große Klasse. Wir dürfen alles anfassen, ausprobieren.
Richtig.
Solange wir es entweder kaufen oder wieder zurücklegen.
Ganz genau. Also, es ist der Spielzeugladen-Workshop, der erste von dreien dieses Jahr. Mhm. Die anderen beiden sind aber auch schon knapp vor ausverkauft. Also jetzt vielleicht nochmal schnell gucken, happyshooting.de/workshop. Und hier sind wir mit 12 Teilnehmern und ja, haben den ganzen Tag uns jetzt wieder beschäftigt mit dem Thema Mensch vor der Kamera, mit dem mit so ein paar Klassikern, ne? Farben im Bild, also speziell auch Hauttöne, wie kriegt man die gut hin beim Porträt, ist das ja nicht
guter
ganz
Weißabgleich,
unwichtig.
Ja.
Einen guten Weißabgleich machen, Belichtung, hast du jetzt gerade nochmal vertieft mit einer Blitzsession.
Genau, wir sind ja schon unterwegs gewesen, beziehungsweise die Teilnehmer sind unterwegs gewesen, haben draußen bei Tageslicht Porträt gemacht, also mit dem verfügbaren Licht, auch streckenweise wirklich sehr coole Ideen umgesetzt.
Das war eine Hammer-Review-Session.
Ja.
Nach dem Mittagessen im 11A, wie wir das auch gerne machen, weil es immer so lecker ist.
Super lecker.
Diese Review-Session, die hat mich jetzt mal echt platt gemacht, weil da richtig gutes Zeug kam.
Ja, auch sehr schöne Ideen dabei.
Ja.
Ganz toll. Genau, und ich
man muss den Leuten nur mal erlauben, auch mal ein bisschen zu spielen und ein bisschen. Ja. Nee, ist tatsächlich so. Also die Vorgabe war ja, 2 Porträts mitzubringen pro Fotograf. Also die sind in kleinen. Hier draußen wird gerade vor der Türe gepöbelt, ja.
Ja, ja.
Die Vorgabe war, 2 Bilder pro Fotograf mitzubringen. Die sind in kleinen Gruppen losgegangen. Und eigentlich war die Vorgabe, ein etwas mehr seriöses und ein etwas wilderes Porträt zu bringen. Und da ist richtig, plötzlich war das so ein Freibrief für, jetzt dürfen wir auch mal blöd sein.
Mhm.
Ne? Ein bisschen.
Da wird Kreativität freigesetzt.
Genau, und das war deutlich sichtbar. Das hat mir echt extrem gut gefallen. Also großes Lob an die Gruppe hier. Das
und auch keine wirklichen Dubletten dabei. Ne? Also wir hatten das ja auch schon, dass dann sehr ähnliche Ideen umgesetzt wurden. Ich glaube, das war diesmal sehr abwechslungsreich, was da kam.
Das war vor allem in Tübingen auf dem Street-Fotografie-Workshop war das, wo wir eine Street-Session gemacht haben auf einem Markt und einer hat dann irgendwie so einen Marktmenschen fotografiert und plötzlich waren 8 andere drumherum, die den auch fotografiert haben, weil nur einer hat sich dann getraut zu fragen und da hatten wir sehr viele Dubletten, ne?
Richtig, ja. Ja, das hat man diesmal nicht.
Hat man diesmal gar nicht.
Ja, und ich habe dann heute Abend noch mal kurz die ja, den ersten groben Überblick gezeigt, wie man mal ein Blitzlicht aufbaut. Also wie kann ich denn mit Blitzlicht arbeiten? Wie kriege ich die Balance zwischen Blitzlicht und Umgebungslicht wiederhergestellt?
Das ist auch so ein bisschen Licht, bisschen Lichtworkshop quasi.
Ja, genau. So und mal kurz reinschnuppern, wie man halt mit wenig Licht und wenig Geld viel erreichen kann.
Genau, heute Abend gehen wir dann noch essen ins Gig. Und morgen früh gibt's dann so die Wahl für die Teilnehmer. Wir splitten das in zwei Gruppen und die einen dürfen sich, wenn sie wollen, mehr mit dem Blitz noch beschäftigen. Also Mensch vor der Kamera wieder, aber diesmal mit Blitz. Und für mich die zweite Hälfte ist dann eher so Available Light. Was gibt's denn, was können wir aus dem, was da ist, alles machen? Mhm. Aber wie gesagt, da sollen die erstmal drüber schlafen, das alles verdauen, heute Nacht noch dreimal aufwachen und sagen, ich habe was verstanden. Und dann morgen früh.
Super.
Weiter. Ja, klasse. Wir haben, das kannst du wieder nicht lesen, meine Klaue, oder?
Steht da was?
Ja. Chicken Scratch. Nee,
sieht nach Kunst aus.
Ich habe so ein paar Fragen aufgeschrieben und ein paar Einwürfe von Teilnehmern, weil die sollen natürlich hier auch zu Wort kommen, wie sich das gehört. Und das hat jetzt gar nicht alles so 100% mit dem Workshop, obwohl zum Teil schon mit dem Workshop zu tun. Gehen wir doch mal, ich nehme hier mal dir das Gerät aus der Hand und frag mal den Christoph, da ist er. Wer bist du, wo kommst du her? Du hattest da was zum Thema Makro.
Genau, Christoph aus Kiel.
Aus Kiel, da war ich schon mal.
Ja, schöne Stadt, ne?
Die ist also ich hatte so ein bisschen so, die Erfahrung, dass da nachts nicht so viel los ist in der Innenstadt. Aber hast du gesagt, das ist normal, man muss ans Meer gehen.
Man muss ans Meer gehen, das Meer ist ja mitten in der Stadt.
Ja.
Und die Kreuzfahrer, da muss man hin.
Ja, nächstes Mal, wenn ich mehr Zeit habe, mache ich das auch, ja.
Sag Bescheid.
Jetzt bin ich Stadtführer, das ist gut. So, du hast hattest schon mal eine Frage bei uns in Happy Shooting reingeworfen und wolltest du jetzt noch mal ein bisschen vertiefen, oder?
Du meinst bezüglich des Objektivs?
Genau.
Ja, genau. Ihr habt letztes Mal oder vorletztes Mal gesprochen über Boris Telezoom-Objektiv.
Das Sigma 70-300.
Genau, und das hat einen ominösen Schalter, der Makrofotografie erlaubt.
Richtig, da ist so ein Blümchensymbol dran.
Genau, und meine Frage ist, was macht das? Verschiebt das irgendwelche Optiken, Linsengruppen oder, also ihr habt gesagt, die Nahdistanz reduziert sich, aber das geht ja nur, wenn ich irgendwas mit Optik mache.
Ja. Und dann hast du uns unterstellt, wir würden das heimlich hinten im Hinterzimmer googeln, ne?
Ich bin davon überzeugt.
Ja, das ist natürlich die Frage. Ich gehe jetzt wieder mal zurück zum Boris, danke für die Frage. Müssen wir das googeln? Wissen wir das? Weißt du das?
Ich brauche das ja nicht googeln, weil ich habe ja das Objektiv.
Ja, dann sag doch mal, was das tut,
schon ein paar mal
wenn man
gemacht.
Makro einschält.
Ja, ich dachte eigentlich, ihr habt das letztes Mal schon erklärt, aber es war wahrscheinlich gar nicht deutlich genug. Das ist mir jetzt gerade bei der Frage nochmal klar geworden, wo der gedankliche Fehler da bei mir lag, das zu erklären. Natürlich ist ein Schalter da, dieser Makro-Schalter, der ominöse. Den kann man umlegen.
Der ist nicht homöopathisch, der tut tatsächlich was.
Der tut was, ja. Den kann man auch gar nicht immer umlegen. Wenn man im Bereich von 70 bis 199 mm ist, dann ist der gesperrt. Der ist da blockiert, kann ich nichts machen. Wenn ich über die 200 mm hinauskomme, kann ich diesen Schalter umlegen. Was der jetzt tut, ist einfach eine Sperre lösen. Ich habe ja im vorderen Bereich des Objektives den Tubus, den kann ich drehen zum Fokussieren. Der ist ja nicht innenfokussiert, das Objektiv, das ist ja exponierter Fokus sozusagen.
Ist außen fokussiert.
Ja, ja. Dreht halt immer die Filter vorne mit, was auch sehr lästig sein kann, aber so ist es halt. Ja, und dann kannst du, wenn du diesen Makroschalter umgelegt hast, den Fokusbereich so weit drehen, dass du bis auf die Nahdistanz von 95 cm kommst.
Der ist normal blockiert.
Normalerweise ist der blockiert. Also wenn du im Telebereich bist oder auch im kürzeren Bereich weiß ich es gar nicht. Im kürzeren Bereich kannst du, glaube ich, sowieso bis 95 gehen. Aber wenn du im Telebereich bist, ist das blockiert, weil also sonst irgendwie die Linsen zusammenstoßen würden oder was auch immer. Ich glaube, jetzt müsste ich lügen. Jetzt müsste ich das Objektiv haben.
So bisschen,
jetzt müsste ich das Objektiv haben. Es kann sein, dass du bei 70 Millimetern gar nicht auf 95 Zentimeter ranfokussieren kannst. Ich glaube, so war es.
Aber der Schalter lässt dich quasi den Fokusring noch ein Stück weiter drehen.
Richtig, also du kommst auf deine Nahdistanz. Und das geht erst ab einem gewissen Zoom-Bereich, weil sonst, vermute ich, innen drinnen die Gläser zusammenstoßen würden. Das wird einfach verhindern.
Dann macht's so einen Kling, wenn Gläser zusammenstoßen, ne? Prosit, ne?
Siehst du, hätte ich es mal mitgebracht.
Ich habe Werkzeug bei, wir können mal zerlegen. Ich habe Werkzeug bei, wir können mal deins zerlegen. Aber hast du nicht bei?
Ne? Ich habe es nicht dabei. Nee.
Sind noch mal reingeguckt.
Ich muss gestehen, ich habe noch nie versucht, bei 70 mm wirklich auf die kurze Distanz zu fokussieren. Das ist eigentlich mal ein guter Test.
Ja, wahrscheinlich, weil es nicht geht. Du hast
wahrscheinlich
versucht,
nicht.
Aber es geht halt nicht.
Wahrscheinlich,
ne?
Geht es einfach nicht. Das ist mir wahrscheinlich nie aufgefallen.
Super. Aber
es ist übrigens, also ich muss es nochmal sagen, das ist kein teures Objektiv. Mhm. Das liegt, glaube ich, wenn man es neu kauft, lass mich lügen, irgendwo um 300 Euro oder sowas. Mhm. Oder etwas weniger sogar, 250. Und wenn du das im Bereich 200 bis 300 Millimeter wirklich benutzt an der Naheinstellgrenze, auch wenn das dann nicht mehr tatsächlich 200, 300 Millimeter sind, hatten wir drüber gesprochen, über diesen Fokuspumpen, das ist ein Bein.
Fokuspumpe ist nichts, wo man dann Fokus aufpumpen kann.
Nein, leider nicht. Ne? Also die geht halt einfach Brennweite verloren dabei. Aber es ist erstaunlich gut. Also die Abbildungsleistung bei diesem billigen Objektiv im Makrobereich ist wirklich gut. Also es ist, als ob es darauf trainiert ist für diese Funktion. Das ist wirklich toll.
Ja, cool. Danke Christoph für diese Frage. Klasse. Matthias, da bist du ganz aus meinem Blickfeld. Du hattest was mit dem Weißabgleich. Du bist der?
Ja, ich bin Matthias aus Ratingen und Weißabgleich habe ich bisher eigentlich immer sein gelassen, genau genommen in Lightroom gemacht, weil ich in RAW fotografiere und dann...
Kann man es ja immer noch ändern am Schluss, ne?
Genau.
Alles. Geht auch, stimmt ja auch.
Ne? Kann man hinterher noch ändern und diese kleinen Lämpchen und Glühbirne oder Sonne, die da im Display sind, zu Fuß einstellen, die sind so klein, dass ich da dann man nie so genau weiß draußen, was es ist. Deshalb habe ich es gelassen und hinterher in Lightroom gemacht. Aber was ich insbesondere nicht genutzt habe, war diese Presets, also zum Einstellen in der Kamera, also von der Graukarte zu messen, war ich...
Also manuellen Weißabgleich,
genau, ja. Genau, manuellen Weißabgleich habe ich nicht gemacht. Ja, und du hast mir heute gezeigt, wie extrem einfach das ist.
Und plötzlich hast du auch schon beim Fotografieren klasse Hauttöne, ne?
Genau, also vor allen Dingen auf dem Display, sogar auf dem Display, also trotz der...
Du bist der einzige Nikonianer hier. Wir haben tatsächlich diesmal einen, ich traue es mir ja schon nicht zu sagen, aber irgendwie eine 90-prozentige Canon-Sättigung hier. Und wir haben ganz viel Mitleid mit dir, weil du so kämpfen musst gegen uns. Aber du hast die Kamera, mit der man dann tatsächlich diesen manuellen Weißabgleich viel leichter machen kann als mit einer Canon.
Also ich habe das dann hinterher nach einmal zeigen dann auch ganz gut hingekriegt und sogar selbsttätig gemacht. Also das geht in der Tat erstaunlich einfach und funktioniert auch erstaunlich gut.
Dauert zwei Sekunden und fertig, ne?
Genau, war kleiner Trick mit großer, guter Wirkung.
Und wenn du jetzt mit einem Model arbeitest und dann dem Model Bilder zeigst während der Fotosession, sind die schon richtig vom Weißabgleich, passen die schon exakt?
Jedenfalls das würde dann stimmen, ja.
Ja, ne, ansonsten auch. Also fotografisch musst du dich das nicht verstecken. Ne?
Schauen wir dann jedes Mal, wie es ist. Ja.
Na gut, wir machen ja morgen mindestens noch mal einen Review. Ne? Dann sehen wir ja. Dankeschön, Matthias. Jetzt muss ich mal meine eigene Sauklaue hier. Das war der Rainer. Rainer, du hattest was mit einer Graukarte. Das war auch noch so eine Erkenntnis, oder?
Genau, wir haben ja so ein bisschen, also ich bin Rainer aus Hannover, haben so ein bisschen Strobist-Einstieg gemacht heute. Und das ist zwar schon mehrfach erzählt worden, aber für mich war das auch so ein Augenöffner, das mal live gesehen zu haben, wie man damit tatsächlich die Blitze einmessen kann. Ich habe zwar auch schon mal entfesselt geblitzt zu Hause, aber das eigentlich immer mehr so nach Gefühl mit Ausprobieren hingekriegt. Und so kann man es doch recht leicht richtig messen sozusagen.
Also du meinst jetzt Belichtung einmessen über Graukarte. Genau. Das geht natürlich auch ohne Blitz, aber mit Blitz... brauchst du dann eigentlich keinen Blitzbelichtungsmesser mehr, weil die Graukarte dir da genau zeigt, wo es eigentlich lang gehen muss. Ja?
Genau, das ist eigentlich ganz einfach. Und
ist nicht so schwer alles, ne?
Man muss es nur mal ausprobieren.
Ein Hoch auf die Workshops. Nee, also das ist auch tatsächlich, das sehe ich auch immer wieder so, dieses Augen gehen auf so, nicht schlecht.
Ach, das da. Kann man auch noch machen, ja.
Genau, und dann hast du plötzlich die Graukarte für 10 Euro, die ersetzt dann plötzlich den Blitzbelichtungsmesser, der 300 Euro kostet.
Ja, bis zu einem gewissen Grad ist das
so. Bis zu einem gewissen Grad, der kann dann noch ein bisschen mehr, aber das kann er halt auch, ne?
Richtig.
Das funktioniert.
Und unter dem Vorbehalt, dass wir digital fotografieren. Also wir müssen halt ein Testbild machen, um die Belichtung zu messen. Das wird analog ein bisschen schwierig, wenn wir ein Testbild machen, dann erstmal den Film entwickeln, Dunkelkammer gehen, Abzug machen, uns das alles angucken, zurückkommen, scheiße, Model ist nicht mehr da.
Ja. Und eigentlich muss man nur so eine 18% Graukarte haben und man muss wissen, wie man ein Histogramm liest und dann kann man es. Ganz einfach.
Richtig. Ja. Schnell gemacht.
Klasse Geschichte.
Funktioniert auch mit mehreren Blitzen.
Mit mehreren was? Miezen?
Blitzen.
Ach, Blitzen. Ich habe Miezen verstanden.
Geht es auch.
Was hast denn du hier für eine Fotosession gemacht?
Weiß ich nicht, du warst ja nicht hier.
Ja, nee, ich bin hinten gesessen und hab den Tisch aufgeräumt und Wasser auf den Tisch gestellt, frisches.
Ich habe die Miezen nicht gesehen.
Oh. Habe ich was verpasst?
Ja.
Super. Klasse. Okay, jetzt bin ich aus dem Konzept, aber das macht nichts. Wir wollen ganz kurz an dieser Stelle nochmal ein kleines Danke sagen an enjoyyourcamera.com, die uns hier einfach den Laden zur Verfügung stellen, uns den Schlüssel in die Hand drücken und sagen, so, ihr braucht den am Wochenende, macht doch hier, habt den Schlüssel, dürft rein, dürft mit allem spielen, legt es halt wieder zurück, aber da ist tatsächlich immer irgendwie hier Sachen ausprobieren. Völlig klasse. Was hier so im Laden rumsteht, naja, so die wichtigen Sachen sind da. Wer hat diese X-Raps ausprobiert heute mal? Da war auch irgendeiner. Also es ist so, samstags fangen wir diesen Workshop an. Du hast Holster ausprobiert.
Ja, ja, richtig, den Spider-Holster.
Wer ist der?
Der Frank, der Komplize aus Düsseldorf.
Der Komplize.
Genau, richtig. Der Boris hat ja in einer Serie-Folge mal diesen Spider-Holster beschrieben. Ich habe den jetzt hier einmal live gesehen. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass der wirklich gut zu tragen ist. Aber
und dann hast du so eine 1DX mit einem 70 bis 200 IS, ja, 2,8er dran gehängt.
Ja, ich sag mal so locker 4 Kilo an der Seite. Ja. Ne? Und was mich gewundert hat, ist, wenn man damit gelaufen ist, da hat nichts gebaumelt, nichts, also kein unangenehmes Gefühl irgendwo. Also wirklich ein cooles Teil.
Also das bringt es dann schon auch mal, wenn man in der Nähe ist, mal herzukommen, das Zeug mal auszuprobieren. Ja.
Das Ding ist unterschätzt. Das sieht halt so wuchtig aus und das ist irgendwie so Cowboy-Style-mäßig, aber es funktioniert einfach. Das ist echt cool, das Ding.
Und du kannst, wenn du willst, auf beiden Seiten eine Kamera ranhängen.
Richtig.
Ne? Dann siehst du halt aus wie ein Christbaum, aber es funktioniert.
Ja. Ja, ist so.
Das ist klasse. Also, nochmal ganz dickes Danke an enjoyyourcamera.com. Ihr dürft natürlich eure Bestellungen auch bei enjoyyourcamera.com eintragen und 5% sparen. Mit dem Code HappyShooting2014 und ja, wir bedanken uns herzlichst für die Unterstützung. Finden wir cool.
A und B danken.
Mhm. Genau. Ja, lass mal gucken. Ich habe ja noch 1, 2, 3, 4 Sachen habe ich noch stehen. Ja, Frank, der Komplize, ne? Wir bleiben gleich mal bei dir.
Ja.
Du bist ja jetzt auch hier mit 2 Kameras angereist. Mhm.
Ja, also ich habe, wie glaube ich, alle Männer, die gerne fotografieren, auch schon viel Geld in Kameras versenkt.
Das ist so dieser Spieltrieb.
Ja, ne? Genau, ja, ja. Richtig. Und der alte Satz, die beste Kamera ist die, die du dabei hast, der zählt natürlich immer noch. Und ich hatte natürlich nie die richtige Kamera dabei. Brauche aber auch immer eine, durch die ich durchgucken kann. Sprich, ich brauche einen Sucher.
Also du meinst jetzt mit Sucher, meinst du so mit einem Spiegelkasten und dass du vorne durchs Objektiv rausschaust, also Spiegelreflex im Prinzip.
See what you get, ja. Ne, direkt durchgeschaut, so. Und dann kam die EOS H100 raus. Du hast ja auch irgendwie dieses Ding mal beschafft. Ich habe komischerweise das erste Mal die in der Hand gehabt.
Du meinst die 100D, die kleine? 100D,
genau, richtig.
Die kleine Spiegelreflex, die ganz kleine, ja.
Die ganz klitzekleine. Erst belächelt, ich habe die erste Mal komischerweise...
Ja, so ging es mir auch.
Ja, in Keflavik am Flughafen in der Hand gehabt. Erste Mal oben in diesem Laden.
Du warst ja auch in Island, ne?
Genau. Und Schlimme war, wo ich erst gedacht habe, ein Spielzeug ohne Ende, ne?
Ja.
So, und irgendwann habe ich mir die mal ausgeliehen. Für 2 Stunden. In Düsseldorf gibt es ja da so einen Fotokoch da, der gibt die auch mal kurz raus und war vollkommen begeistert. Und das ist die Kamera, die immer dabei ist. Und der Beste ist mit dem 40er Pancake vorne drauf. Ich glaube, da ist irgendwie eine Länge von 2 Zentimetern oder so ähnlich.
Das ist wie ein Objektivdeckel, das Objektiv fast, das ist total dünn. Ja.
Richtig, und diese Kombination ist einfach unschlagbar. Ich habe wirklich schon viel Geld in Nex 5 und G1X und so weiter versenkt. Die haben aber alle keinen echten Sucher und ich brauche den Sucher. Ich bin noch oldschool, ich muss dadurch meine Schärfepunkte sehen, mal eben schnell verstellen und ein ideales Teil, kann ich echt nur empfehlen.
Ja, ich kann es nur unterschreiben. Ich mag die total und ich habe die jetzt auf dem Workshop eigentlich exklusiv hier dabei und vermisse nichts. Also
ja,
es muss nicht immer die Mark 3 hoch X und sonst was sein.
Überhaupt nicht. Also die mit guten Festbrennweiten, 2, 3 Festbrennweiten dabei und man ist vollkommen ausgerüstet für jeden Urlaub.
Das ist tatsächlich dieses Ding. Es gab ja mal von Digital Rev TV gab es ja mal diese eine Folge, wo dieser Kai, wenn man es nicht kennt, mal auf Google schauen, auf YouTube schauen, digitalrev.tv, der Kai, der hat diesen Test gemacht, Profikamera mit Billigobjektiv gegen Einsteigerkamera mit Profiobjektiv und hat die also mal so gegeneinander antreten lassen, qualitativ. Und die Einsteigerkamera mit dem guten Objektiv hat um Längen gewonnen. Also die war einfach quasi so gut wie die Profikamera.
Mhm.
Also ist erstaunlich. Kann ich also wirklich unterschreiben. Das ist ein schönes Kamerachen.
Ja.
Und nicht nur für den Einstieg gedacht, sondern das ist eine klasse Zweitkamera oder vielleicht sogar exklusiv, wenn man einfach mal losgeht. Hauptsache, man hat eine dabei, die dann auch im Notfall tatsächlich richtig gute Qualität abliefert.
Ja, vor allen Dingen aber auch so Appell so an die etablierten Fotografen. Schaut mal ruhig in die untere Klasse rein, probiert die mal aus.
Lasst euch da nicht abschrecken von der Größe und solchen Geschichten.
Ne? Ja, überhaupt nicht. Und vor allen Dingen vom Preis ja auch total interessant, finde ich.
Ja, die kostet ja... Das ist ja, das, die kann man quasi so fast aus der Portokasse mitnehmen. Ne? Hey, super, klasse, danke.
Ich hatte die heute Morgen ja zum ersten Mal in der Hand. Du hast sie ja mal hingelegt. Und ich war auch überrascht von der haptischen Qualität. Ich habe ja die alte 350D noch, was ja so ungefähr diese Klasse ist. Der neue Body ist noch ein bisschen kleiner, habe ich den Eindruck. Ja. Aber der Griff, also diese Gummierung von dem Griff oder was auch immer das ist, die ist so gut gemacht, also die fasst sich ja sehr edel an. Also,
ja, aber das haben sie jetzt mittlerweile schon drauf, dem Ding so auch so eine Wertigkeit zu verlangen.
Rutscht nicht so, ist nicht so glatt, also Hut ab.
Wäre schön, wenn Nikon mal auch sowas produzieren würde.
Ja, das wäre tatsächlich schön. Ne? Das ist,
die haben doch dann die 7000er oder sowas. Ne?
Die aber die sind nicht so klein. Ne?
Okay,
die
ist sind der Body größer. Ne?
Groß. Und da geht es ja um die Größe, ums Gewicht. Das ist ja der Punkt dabei. Ne? Ich will ja so ein kleines Ding. Naja, egal.
Da musst du eine V1 nehmen.
Ist der Sensor wieder... dann ist der Sensor wieder ist was eine andere Geschichte. Es sind eigentlich andere Objektive.
Immer diese Sensor-Snobs, ne?
Ja.
Ne, aber hast ja recht. Ich mag ja auch einen großen Sensor.
Schrägstrich Objektiv, ja. Also das Objektiv da dran zu bauen, das geht auch irgendwie, aber das muss man sich ein bisschen schräg dran schieben.
Oder? Sensorgröße hat ja immer einen Einfluss, nicht nur auf die Baugröße der Objektive. Du kannst mit einem kleinen Sensor auch kleinere Objektive verwenden, ganz klar. Aber das hat natürlich auch einen Einfluss auf deine Schärfentiefe. Und die hast du mit einem größeren Sensor halt, da hast du halt mehr Möglichkeiten, deutlich mehr Möglichkeiten. Und das ist ein wichtiges kreatives Werkzeug, die Freistellung. Nicht, muss man nicht, ne? Aber man kann. Und
die Einser sind wieder keine Spiegelreflex, also ist wieder das Problem Suche.
Also da müssen wir es nicht diskutieren, da kommen wir wieder wir diskutieren im Kreis. Ne? Ja. So, nochmal zurück zum Rainer. Du hattest noch was, da ging es um Belichtungsmessung, weil da haben wir heute uns auch drüber unterhalten.
Genau,
haben wir
darüber gesprochen, aber das noch nicht so richtig abschließend beantwortet. Es gibt ja noch die Möglichkeit, verschiedene Messmethoden zu wählen. Und meine Kamera steht standardmäßig auf mittenbetonter Messung und ich habe auch noch nichts anderes gebraucht. Wann ist es sinnvoll, die anderen Modi zu verwenden?
Also, was macht denn die Kamera, wenn du mittenbetont misst? Sie nimmt quasi einen Durchschnitt über das gesamte Bild mit ein bisschen mehr Gewicht auf die Mitte, weil da geht man davon aus, dass da was Wichtigeres ist. Und darauf wird dann die Belichtung gemessen. Standardmäßig, wenn man sie auspackt, kommt sie mit dieser Matrixmessung oder Evaluativmessung, je nach Hersteller. Und da wird sie total schlau, ne? Versucht irgendwie mit einem Computer und mit einer Datenbank irgendwelche Belichtungssituationen wiederzuerkennen. Aber die einfachste Form ist tatsächlich so diese Durchschnittsmessung. Und da muss man vielleicht erstmal sagen, was macht denn eine Kamera überhaupt, wenn ich eine Belichtungsmessung mache?
Naja, die schaut sich an, was sie sieht. Die Helligkeitswerte, ist ja ein extra Belichtungsmesser in der Kamera drin. Das heißt, alles, was reinkommt auf die Sensorfläche sozusagen, auf die Fläche, die der Sensor einnimmt, auf den Belichtungssensor, wird einfach mal genommen, wird fleißig durchgemixt. Mhm. Also jetzt bei der mittenbetonten wird jetzt nicht alles in einen Topf geschmissen, sondern die Mitte in den einen Topf, der Rand in den anderen Topf, dann wird gemixt, dann werden die beiden nochmal miteinander ins Verhältnis gesetzt und dann wird versucht, eine Belichtung zu finden, die das Bild auf ein neutrales Grau, also auf ein mittleres Grau.
Ja, wobei Grau nicht als Farbe, sondern als Helligkeit zu sehen ist. Also auf mittlere Helligkeit.
Ja, wie auch immer man jetzt die Mitte definiert, das, was eine Graukarte ist, da versucht sie irgendwie hinzukommen.
Genau, also die Kamera macht quasi... Der Belichtungsmesser sagt jetzt der Kamera, je nachdem, was da für eine Automatik eingestellt ist, ob es jetzt die Belichtungszeit variieren soll oder die Blende oder die ISO oder alle drei oder wie auch immer, je nachdem, was ich da vorgewählt habe, Blendenvorwahl oder Belichtungszeitvorwahl, wird dann halt so lange jongliert, bis das Bild irgendwo mittig rauskommt von der Helligkeit. Im Durchschnitt. Und das ist jetzt, wenn ich mir jetzt mal so euch anschaue, wir stehen jetzt hier im Laden, es gibt weiße Regale, es gibt verschiedenfarbige T-Shirts oder Personen, die da stehen und so, da wäre wahrscheinlich so der Durchschnitt irgendwo in der Mitte davon. Aber wenn das jetzt der weiße Hase im Schnee wäre, dann wäre der Durchschnitt halt nicht in der Mitte, sondern weit oben. Das heißt, an der Stelle ist man tatsächlich mit so einer Messung ein bisschen aufgeschmissen.
Jo, Oder stell dir vor, du hast irgendwie knalle Sonne, die hier durchs Schaufenster scheint. Ist heute Abend jetzt nicht mehr der Fall, aber heute Mittag war das durchaus der Fall. Und dann stellst du eine Person vor diese Scheibe und willst das ganze Schaufenster fotografieren, was knalle hell ist, und da steht eine Person davor. Da kommt das mit dem Durchschnitt dann auch nicht mehr so
richtig. Das ist dann so ein Gegenlichtding irgendwie.
Ziemlich.
Genau. Also die durchschnittsbetonte Messung, die funktioniert nicht immer. Jetzt ist natürlich die Frage, ne, was ich jetzt tue, indem ich umstelle zum Beispiel auf eine Spotmessung, ich sage schlicht und einfach der Kamera, nimm nicht mehr den gesamten Durchschnitt, sondern nimm nur so einen Spot in der Mitte. Wie groß der ist, das liegt an der Kamera, das ist unterschiedlich je nach Hersteller und Modell, das muss man mal im Handbuch nachschauen, aber die Größe des Spots wird dann quasi als Maßkriterium genommen für die Helligkeit. Das heißt, habe ich jetzt einen weißen Hasen im Schnee und messe damit Spot auf den weißen Hasen oder auf den Schnee, ändert sich da gar nichts, weil es ist immer noch zu hell an der Stelle, wo ich messe. Aber jetzt könnte ich da zum Beispiel eine Graukarte hinhalten und von der messen und dann hätte ich, dann wäre es egal, ob es drumherum irgendwie zu hell ist, dann würde er nur diese Graukarte unter dem Spot sehen und würde die messen und die Belichtung wäre richtig. Das heißt, wenn du jetzt ein kleineres Feld irgendwo anmessen möchtest, von dem du weißt, das liegt mittig von der Helligkeit, kannst du da mit dem Spot einfach wesentlich gezielter drauf losgehen.
Also kannst du auch mit dem Spot eben zum Beispiel solche Geschichten machen. Nimm mal an, du hast ein Zoom-Objektiv, dann zoomst du halt mal irgendwie ran auf, weiß ich nicht, dann 200 mm oder so. Dann machst du eine Spotmessung, machst eine Belichtungsmessung aufs Gesicht. Das ist natürlich jetzt nicht hundertprozentig exakt, aber schon mal besser, als wenn er den Durchschnitt vielleicht nimmt, wenn du schwarze Klamotten anhast und vor einer weißen Wand stehst. Misst du mit dem Spot aufs Gesicht, merkst du die Belichtung mit der Sterntaste oder mit der entsprechenden Einstellung an der Kamera, zoomst wieder raus, komponierst dein Bild, fokussierst und löst aus. Das ist dann schon mal in meisten Fällen besser als ein Automatismus, wenn man sich in einer Extremsituation befindet. Oder Stichwort weißer Hase im weißen Schnee, nimmst halt die Kamera mit einer Spotmessung, misst mal irgendwo, was weiß ich, auf deine graue Hose, auf deine Jeans. Oder
auf den grauen Asphalt vor dir.
Auf den Asphalt, der vielleicht da ist, genau. Merkst du die Belichtung, komponierst dann um. Also durch den Spot weiß man halt wirklich, wo er misst und was er misst. Das ist sehr hilfreich.
Ja. Und dann, wie gesagt, der dritte ist dann dieser Matrix- oder Evaluativmodus. Da versucht die Kamera jetzt ein bisschen schlauer zu sein. Da geht die jetzt her und schaut sich ihre, was weiß ich, 95 Messfelder an. Keine Ahnung, je nach Kamera können das mehr oder weniger sein. Das sind meistens immer ganz viele und damit wirbt man auch, weil das ist eine schöne große Zahl, ne? Das kauft man dann gern. Ist so, ne?
Ja.
Große Zahlen verkaufen sich gut. Und was die Kamera dann tut, ist, sie schaut in eine Datenbank. Der hat also so einen kleinen Computer eingebaut mit Datenbank und schaut sich dann dieses Muster, was sie da gesehen hat, dieses Helligkeitsmuster. Lass es mal 64 sein, ne? Schachbrett oder so. Und dann schaut sie in ihre Datenbank und da sind dann 10, 20, 30, 50.000 Einträge drin von verschiedenen Belichtungssituationen. Und dann versucht sie das zu matchen und findet dann irgendwo ein Match und sagt, oh, das ist jetzt, was weiß ich, Gegenlichtporträt 4 oder Gegenlichtporträt 20, was weiß ich. Und da steht dann ein Korrekturwert dahinter. Das heißt, da weiß die Kamera, oh, bei Gegenlichtporträt muss ich eine Blende heller belichten, weil sonst die Person eine Silhouette wird, aber der Fotograf will ja sicher, dass die Person sichtbar ist. Und da wird quasi korrigiert, da wird dir quasi ein bisschen geholfen in den Situationen. Das ist auch in der Regel nicht falsch, ist natürlich dann aber ein Problem, wenn du das tatsächlich willst mit der Silhouette. Also wenn du sagst, ich will nicht, dass das Gesicht sichtbar ist. Ich will einen dunklen Umriss vor einer hellen Fensterfront haben. Und das kann natürlich die Kamera nicht wissen, was deine Intention ist, was du für eine Absicht hast. Das heißt, diese Matrixmessung versucht schlau zu sein, ist das auch, aber nimmt natürlich vorprogrammierte Sachen an und versucht dann so den Konsens zu finden oder der Massenmeinung irgendwie Rechnung zu tragen. Und das ist dem kreativen Ausdruck nicht immer förderlich.
Ja. Also ich habe den Modus tatsächlich die meiste Zeit drinne von der Automatik
her. Meistens stimmt es ja auch.
Weil, ne, die echt einen guten Job macht. Also das ist erstaunlich. Ich meine, ich habe die Datenbank bezahlt, dann kann man sie auch benutzen, wenn sie funktioniert.
Stimmt, da sind ja diese 50.000 Einträge drin. Ne?
Ja, ja,
ich wüsste übrigens gerne mal konkret, also falls jemand Zahlen hat, welche Kamera wie viele Einträge in ihrer Datenbank hat, das würde mich jetzt mal interessieren. Die Zahl 50.000, die flog mir mal entgegen. Und da ging es um irgendwelche higher-endigen Nikon-Modelle, aber so richtig gesichert weiß ich das nicht. Also falls jemand der Zuhörer vielleicht mal ein bisschen tiefer drin steckt oder Insider-Informationen hat, ihr dürft gerne anonym mal so eine Information mir zukommen lassen. Das würde mich einfach interessieren.
Mhm. Das Problem hast du halt immer, wenn du wieder so in Extremsituationen kommst. Also scheinbar gibt es durchaus da Einstellungen, die für Reithallen zum Beispiel funktionieren, mhm. aber nicht für alle. Mhm. Und vor allen Dingen nicht für alle Richtungen, in die du fotografierst. Und dann, es kann dir halt wirklich passieren, dass du augenscheinlich zweimal ein gleiches Bild machst, mhm. in der gleichen Situation, aber einmal hast du die Kamera dann doch ein Stückchen höher gehalten als beim letzten Mal. Plötzlich ist ein bisschen mehr von dem Oberlicht drinne und plötzlich ist eine ganz andere Belichtung da.
Dann matcht das mit einem anderen Eintrag in der Datenbank und dann passt es vielleicht nicht mehr.
Ja, und das Lästige daran ist halt, wenn du dann nach Hause kommst, mit so einem Automatikmodus und du hast dann irgendwie 300 Bilder nachzubearbeiten und mhm. alle sind sie ein bisschen anders belichtet, das nervt. Und das ist dann der Punkt, wo ich dann tatsächlich auf manuell gehe. Das heißt, ich lasse die Automatik vielleicht auch gerne mal ein Bild machen. Und wenn ich sage, ja, das hat gerade ganz gut gepasst, übertrage ich die Werte. Oder ich nehme die Werte halt, übertrage sie auf manuell und korrigiere sie mir dann, wie ich sie brauche. Weil dann habe ich ein konsistentes Ergebnis. Was wiederum nicht funktioniert, wenn du irgendwie so ein ja, so leichte Bewölkung am Himmel hast mit viel Wind und dann hast du mal die Wolke von der Sonne, dann wieder nicht, dann wieder davor, dann wieder nicht. Dann kannst du halt manuell wieder knicken, weil dann hast du da wieder Unterschiede. Also da muss man immer, ein Tod muss man dann sterben.
Und was du natürlich mit Spot machen kannst, das werden wir morgen auch nochmal morgen früh so ein bisschen uns angucken. Du kannst sagen, ich weiß, wo das Weiß hingehört, also der weiße Schnee. Ich weiß, wo der hinbelichtet gehört und kannst ihn dann mit Hilfe von so einer Spotmessung ganz bewusst irgendwo hin tun. Du brauchst also vielleicht dieses Graue im Bild gar nicht, sondern wenn du weißt, wo sich die Sachen in der Belichtungs-, in dem Kontrastumfang der Kamera am wohlsten fühlen, wo Weiß gut aussieht oder wo Schwarz gut aussieht, dann, und das ist nicht zwingendermaßen der rechte und der linke Rand vom Histogramm, dann kannst du diese Spotmessung dafür verwenden, das ganz bewusst dahin zu legen. Und das ist total einfach. Oder machen wir morgen mal ein bisschen weiter.
Yep.
So, in dem Rahmen, ne, das war dann plötzlich Thema. Dani hat nämlich auch noch eine Frage gehabt. Du hast irgendwas, du wolltest noch was wissen.
Ja, und zwar, ich bin ja Dani aus Berlin. Mhm. Und das ist genau das, was du eben schon angesprochen hattest, nämlich das Tonsystem. Mhm. Sprich, wenn ich jetzt weiß, wo das hingehört, weißer Hase im Schnee, dann ist mir schon klar, gut, okay, das sind jetzt wahrscheinlich so irgendwas um die 2 Blendenstufen. Mhm. Also das sind ja so die Extreme, Schwarz und Weiß. Aber was ist zum Beispiel mit Hauttönen oder an Sachen? Gibt es da irgendwo, woran kann man sich da orientieren, was in welcher Zone liegt?
Also du hast jetzt schon das Wort Tonsystem gesagt. Nur um das kurz nochmal zu erklären, das Tonsystem ist an sich, kommt das aus der Analogfotografie und beinhaltet so das Fotografieren, das Entwickeln, das Vergrößern von Bildern, also die Kontraststeuerung im Prinzip. Und eine abgespeckte Form davon, die kann man auch für Digitalfotografie verwenden, für die Belichtung. Und letztendlich ist es ganz simpel. Das, was die Kamera versucht, in der Mitte zu belichten, also die Mitte von diesem Histogramm, das ist die Zone 5. Und jede Blende drüber ist plus eine Zone und jede Blende drunter ist minus eine Zone. Also das geht von 0 bis irgendwie 10. Das sind die offiziell definierten Zonen. Und jede Zone entspricht einer anderen Blende. Und dann gibt es eben Dinge, die da gut reinpassen. Also der weiße Hase im Schnee, der passt halt irgendwo in Zone 7 bis 8. Also sprich 2 bis 3 Blenden über der Mitte. Hauttöne von Kaukasiern, aber wir haben heute schon gesehen bei einem Vergleich der Hauttöne, wir haben alle so unterschiedlich ein bisschen, also da gibt es schon welche, die hier ist einer, der ist eine halbe Blende dunkler als ich zum Beispiel, weil er mehr in der Sonne draußen war und so, ne? Also da ist schon die Frage, wo gehört denn so ein weißer Hautton hin? Und da, wenn man das so ein bisschen Erfahrung hat, dann weiß man, dass der sich auf Zone 6 zum Beispiel ganz wohl fühlt, aber dann gehst du nach Afrika und plötzlich sieht alles wieder ganz anders aus. Ne? Also, aber da gibt es dann schon so ein paar Ecken, wo man so ein paar Eckdaten, auch da können wir morgen noch ein bisschen drauf eingehen, so ein paar Eckdaten, wo man so Sachen einsortieren kann. Aber das, wie gesagt, das machen wir morgen nochmal ausführlich. Dankeschön. So, jetzt haben wir noch ein Ding. Ach ja, genau, Christoph, komm nochmal her, unser Kieler. Du hast noch eine Werbung, ne? Mach doch mal.
Ja,
du darfst jetzt hier einfach mal die Plattform verwenden und was bewerben.
Sehr gut. Ich habe ja vor 2, 3 Folgen mal darauf hingewiesen, dass wir einen Foto-Community-Club in Kiel gründen wollen. Aha. Damals waren wir zu dritt, der Tim, der Dieter und der
Foto-Community? Studio-Community?
Studio-Community, genau.
Also Studio-Community.
Ja, Studio.
Das ist nicht die Foto-Community.
Foto- und Studio-Community.
Okay.
Genau, so soll es eigentlich mal heißen. Und wir sind jetzt nicht mehr zu dritt, wir sind jetzt zu elft. Wir haben das Modell inzwischen auch ein bisschen umgebaut. Das heißt, es kann nochmal ein Schlag günstiger werden. Jetzt muss ich mal schnell auf meinen Zettel gucken.
Mach das.
Am 31. März um 19 Uhr treffen wir uns wieder im Lichtfeldstudio. Das ist für die Kieler Brunswicker Straße vor dem Brunswicker Pavillon über die kleine Brücke zur Alten Mothesius Hochschule. Da sind die Lichtfeldstudios. Da treffen wir uns das nächste Mal, um dann hoffentlich diesen Verein final zu gründen. Da erklären wir dann auch nochmal, was wir vorhaben. Und dann wollen wir mit vielen Leuten ein vollwertiges Studio übernehmen und auch weiter betreiben.
Ist ja mal cool. Klasse Aktion. Also Kieler, 31. März, Beschreibung. Einfach nochmal zurückspulen, dann wisst ihr, wo ihr hin müsst.
Ich packe das auch nochmal in die Veranstaltung bei der Google Plus Happy Shooting Community.
Genau, also happyshooting.de/community und dort in die Veranstaltungshinweise und da findet ihr dann den Post von Christoph.
Super. Großartig. Finde ich großartig.
Es sind ja Fotografen, die ein bestehendes Studio übernehmen und das dann weiter betreiben wollen. Sozusagen. Coole Sache.
Und das ist noch nicht so lange her. Das war mal als Audioboo. Hatten wir abgespielt mit so einer etwas schlechteren Audioqualität. Genau. Und in der kurzen Zeit, jetzt aus drei oder vier Teilnehmern, elf.
Wow. Genau.
Also wir haben sind schuld, oder?
Ihr seid schuld. Nee, ihr seid schuld und ich glaube, und die sozialen Medien.
Ja, ja. Ich denke, das hilft. Genau. Das hilft. Großartig. Da klasse.
Geworden.
Super. Ja. Genial. Ja. Klasse, Kiel. Kiel, die Hauptstadt der deutschen Fotografie. Da geht's richtig ab.
Ja.
Muss doch mal wieder nach Norden.
Bekommt der Begriff Kiel holen eine ganz neue Bedeutung?
Ich glaube, der Witz ist alt.
Ist er?
Ja.
Achso.
Du musst noch irgendwas mit Sprotten sagen.
Mit so. Sprotten? Ja. Nein, mache ich jetzt nicht.
Ja. Nicht, okay. Gut. Wir sind durch. Wir sind auch durch in jedem Sinne, weil wir haben den ganzen Tag ja hier schon Programm gemacht und geredet. Wir freuen uns jetzt auf ein kühles Kaltgetränk. Es ist Samstag, das ist mein Fresstag. Deiner auch?
Meiner auch, selbstverständlich. Ich hatte schon die ganze Woche Fresswoche, aber das hatte andere Gründe.
Ja, ja, ein kühles Blubbergetränk.
Ich höre heute nicht auf damit.
Nicht?
Nein.
Wieso? Jetzt musst du mal langsam wieder ein bisschen... Guck mal, du kriegst schon Wampe, ich sehe das.
Ja.
Tierisch. Ich ja nicht, ne?
Nein, überhaupt nicht. Mal gut, dass es ein Audio-Podcast ist.
Ja, ne? Wir wissen, was wir tun, ne? Und warum wir das tun. So, wir wollen ja noch einmal eine kleine Runde machen und darf mir nochmal alle sagen dürfen, wer sie sind und wo sie herkommen. Die Aufgabe Nordlicht läuft noch bis nächste Woche?
Ich glaube ja.
Ich glaube auch, ich weiß nicht genau.
Die Community hier meinte, dass das so ist. Ich vertraue da jetzt mal drauf.
Na gut, also, dann... Ja, liest's nach, ne? Irgendwo steht's. Ne?
Genau, so, wer war denn alles dabei hier?
Genau, du bist der?
Dirk aus Köln.
Der Henrik aus Hannover.
Rainer aus Hannover.
Denny aus Berlin.
Christoph aus Kiel.
Der Hartmut aus Hannover.
Matthias aus Rating.
René aus Osnabrück.
Christine aus Osnabrück.
Der Komplize aus Düsseldorf.
Tja, Boris aus Nordheim.
Und der Chris aus Hannover. Und das war's.
3, 2, 1. Happy Shooting!
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.